Britpod Crime, England's mystery crime stories.
Who was the woman in the trunk? Who was her murderer? The clues were invisible. This appeared to be the perfect murder.
Willkommen zurück bei Britpod Crime, dem Podcast für alles, was auf der Insel dunkel, neblig und ziemlich unheimlich ist.
Alex, bevor wir anfangen, ich habe dir gesagt, ich will diese Folge eigentlich nicht machen, oder?
Das hast du mehrfach beim Café, im Auto, gestern Abend per Sprachnachricht sogar noch um 23 Uhr, bitteschön.
Ja, weil es einfach... Puh, bei den meisten Fällen denkst du, okay, das ist morbide, aber es hat wenigstens seine Auflösung. Aber dann gibt's sowas wie diese Mordfälle von Brighton im Jahr 1934. Und das ist eindeutig ein anderes Kaliber.
Na genau, da wollte ich doch mal hin. Willkommen also zu einem der bizarrsten Kapitel der britischen Kriminalgeschichte, den Fällen, die als Brighton Trunk Murders, also die Brighton Koffermorde, in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Wir gehen nach Brighton im schönen Südengland, Sommer 1934. Stellt euch mal die schöne Promenade vor. Sonnenschirme, das Klappern von Teetassen, Kinder mit Eis in der Hand, der Pier voller Lichter. Einfach der Place to be für jeden, der dem Londoner Alltag entfliehen möchte.
Und mitten in diesem Sommer, mitten in dieser Idylle, steht am Bahnhof ein Koffer in einer Gepäckaufbewahrung. 11 Tage lang. Niemand holt ihn ab. Und langsam, ganz langsam, fängt er an zu riechen.
Ich kann nur sagen, setzt euch mal hin, denn das wird jetzt wirklich ungemütlich. Am Ende, das kann ich euch versprechen, werdet ihr eine Antwort haben und trotzdem nicht wirklich wissen, was passiert ist.
17. Juni 1934, kurz vor Mittag. William Joseph Winnicombe, Gepäckträger der Southern Railway, ist ein Mann, der seinen Job seit Jahren macht. Routiniert, unauffällig. Er geht seine übliche Runde durch die Gepäckaufbewahrung am Bahnhof Brighton.
Aber irgendetwas stimmt nicht. Ein Geruch, den er nicht zuordnen kann. Süßlich, faulig. Er hat ihn noch nie in diesem Raum gerochen und er weiß sofort, das ist kein verdorbenes Essen, kein vergessener Fisch, das ist irgendetwas anderes.
Er folgt dem Geruch und er führt ihn zu einem unscheinbaren Sperrholzkoffer. Braun, mittelgroß, nichts Besonderes. Außer, dass er seit 11 Tagen von niemandem abgeholt wurde.
Winnicombe holt Hilfe. Detective Bishop von der Bahnpolizei kommt und gemeinsam entscheiden sie, der Koffer wird geöffnet.
Inside they discovered, wrapped in brown paper and tied together with window cord, the torso of a young woman.
Immediately the police were called in and the trunk was removed to the Bartholomew Square, Brighton Police Station.
Alex, stell dir diesen Moment vor. Ein einfacher Gepäckträger, ein Bahnpolizist an einem ganz normalen Sommertag klappen einen Koffer auf, den irgendjemand vor 11 Tagen dort einfach stehen gelassen hat.
Innen mehrere Lagen Papier, Watte, vollgesogen mit Blut und darunter sorgfältig mit einer Kordel zusammengeschnürt der Torso und beide Arme einer Frau.
Kein Kopf, keine Beine, nur der Rumpf. Sauber abgetrennt, fachmännisch verpackt, als hätte jemand mit chirurgischer Präzision gearbeitet. Tja, oder zumindest mit Erschrecken viel Sorgfalt.
In diesem Moment beginnt eine der größten Fahndungen, die Großbritannien bis dahin gesehen hat. Der Chief Constable von Brighton ruft sofort Scotland Yard zur Hilfe und die schicken ihren besten Mann, Chief Inspector Robert Donaldson.
Donaldson befragt sofort Henry George Rowett, den Angestellten, der den Koffer offenbar entgegengenommen hatte, als er abgegeben wurde. Und hier kommt der erste Rückschlag der Ermittlung. Rowett kann sich einfach nicht erinnern, wer den Koffer gebracht hatte.
Kein Gesicht, keine Beschreibung, nichts. Bei Hunderten von Koffern, die jede Woche durch diese Gepäckaufbewahrung gehen, wie sollte er sich ausgerechnet an diesen einen erinnern können?
Doch dann kommt der Moment, der diesen Fall endgültig zu einer nationalen Sensation macht.
18. Juni 1934, keine 24 Stunden später, ganz Brighton ist noch im Schockzustand über den Fund vom Vortag, da meldet sich King's Cross Bahnhof in London.
Ein zweiter Koffer. Ähnliche Umstände, ähnliche Aufmachung, ähnlicher Geruch. Und als die Polizei ihn öffnet, 2 Beine, menschliche Beine.
Die fehlenden Beine nämlich der besagten Frau aus Brighton. Der Täter oder die Täterin, das weiß zu diesem Zeitpunkt niemand, hat die Leiche einer Frau buchstäblich quer durch Südengland verteilt. Ein Teil in eine Küstenstadt, der andere Teil in die Hauptstadt.
Stellt euch die Logistik dahinter vor. Diese Person musste zwei separate Koffer besorgen, die Leiche fachgerecht zerteilen, beide Koffer unabhängig voneinander an zwei verschiedene Bahnhöfe bringen. Und das alles, ohne dass irgendjemand etwas Verdächtiges bemerkt.
Das ist kein Panikakt, das ist Planung.
Who was the woman in the trunk? Who was her murderer? The clues were invisible. It was damning to admit it, but this appeared to be the perfect murder. There was very little else to go on, and so the police enlisted the help of the general public and made a broadcast appeal for information on women that had gone missing, or any strange circumstances, observations, or suspicions around the time of the murder. And of course, if anyone had seen a man with a trunk on June the 6th.
Tja, wer war das Opfer, fragt Crime-Experte Richard Wobbs in seiner Sendung. Und er stellt fest, keine Hinweise im Koffer, ein scheinbar perfektes Verbrechen. Also bittet die Polizei die Bürgerinnen und Bürger in einem Fernsehaufruf um Mithilfe. Wo wird zum Beispiel eine Frau vermisst? Wo gab es Beobachtungen oder Verdächtigungen zur Tatzeit? Und wer hat am 6. Juni 1934 einen Mann mit Koffer gesehen?
Sir Bernard Spilsbury, damals der berühmteste Gerichtsmediziner Großbritanniens, der Mann, der schon Jahre zuvor im legendären Crippen-Mordfall ermittelt hatte, übernimmt die Obduktion.
Und sein Befund lässt einen kurz innehalten. Die Frau war etwa 25 Jahre alt, sie war schwanger und sie starb, das konnte man am Torso an der Wirbelsäule feststellen, durch einen massiven, gezielten Schlag mit einem stumpfen Gegenstand gegen den Kopf.
Kein Unfall, kein Sturz, ein Schlag. Absichtlich.
Die Presse prägt sofort einen Spitznamen für die unbekannte Tote, weil ihre Füße auffällig gepflegt sind, ohne Spuren irgendeiner harten körperlichen Arbeit. The girl with the pretty feet. Die junge Frau also mit den schönen Füßen.
Ein makabrer, fast zynischer Name für eine Frau, die gerade auf grausamste Weise ermordet und zerstückelt wurde. Aber genau dieser Name sorgt dafür, dass sich ganz Großbritannien für den Fall interessiert.
Und jetzt beginnt die eigentliche Detektivarbeit und gleichzeitig der frustrierendste Teil dieser ganzen Geschichte. Denn ohne Kopf, ohne Hände gibt es 1934 keine Möglichkeit, die Frau zu identifizieren. Keine Zahnaufnahmen zum Abgleich, keine Fingerabdrücke, kein Gesicht für die Zeitungen.
Die einzige physische Spur der gesamten Ermittlung, ein kleiner Zettel, gefunden zwischen dem Verpackungsmaterial mit einem einzigen handgeschriebenen Wort, Ford.
Ein Name oder eine Automarke, ein Zufall vielleicht auch, der überhaupt nichts bedeutet. Bis heute weiß es niemand.
Scotland Yard erweitert daraufhin ihre Medienkampagne zur größten dieser Art in der britischen Kriminalgeschichte.
Die Ermittler überprüfen 700 Akten vermisster Frauen aus dem ganzen Land. Sie durchkämmen Krankenhäuser und wegen der Schwangerschaft der Toten konzentrieren sie sich intensiv auch auf bekannte illegale Abtreibungspraxen, sogenannte Engelmacher, in der Hoffnung, dort vielleicht einen Hinweis zu finden.
Chief Inspector Donaldson zieht daraus einen Schluss. Hier hat kein hysterischer Ehemann in Panik gehandelt, nein. Die Art, wie der Torso zerlegt worden war, sauber mit einer gewissen anatomischen Präzision, verrät jemanden, der weiß, wie ein menschlicher Körper von innen aussieht. Jemand mit medizinischer Ausbildung.
Und Abtreibung war 1934 in ganz Großbritannien illegal. Was bedeutet, es gab einen florierenden Schwarzmarkt für Ärzte oder Möchtegern-Ärzte, die einfach gegen Bezahlung, außerhalb jeglicher Legalität, ungewollte Schwangerschaften beendeten. Oft unter katastrophalen hygienischen Bedingungen, manchmal sogar mit tödlichem Ausgang für die Frauen. Und genau in dieses Milieu fällt der Name, der Donaldsons Ermittlung für eine Weile beherrscht. Dr. Edward Messiah.
Messiah war kein x-beliebiger Hinterhof-Kurpfuscher. Er unterhielt echte Praxisräume, sowohl in London als auch in Brighton. Ein Mann mit Reputation, mit zahlender, teils sehr wohlhabender Kundschaft. Genau das Profil, das zu Spilsburys Befund passen würde. gepflegte, gut ernährte Patientin, fachmännisch durchgeführter Eingriff und im schlimmsten Fall ein fachmännisch vertuschter Tod.
Inspektor Donaldson geht die Sache vorsichtig an. Kein direkter Zugriff, keine Hausdurchsuchung mit großem Aufgebot, stattdessen verdeckte Beobachtung. Beamte, die Messias Praxis und seine Bewegungen über einen längeren Zeitraum im Auge behalten, ohne dass er es merkt.
Doch irgendwann entscheidet sich ein Beamter offenbar, die Sache zu beschleunigen. Er geht direkt zu Messiah, konfrontiert ihn, vermutlich in der Erwartung, dass ein Mann, der mit dem Rücken zur Wand steht, einfach mitkommt.
Stattdessen passiert etwas ganz anderes. Messiah bleibt ruhig, setzt sich an seinen Schreibtisch und beginnt zu schreiben.
Eine Liste mit Namen.
Namen von Klienten, und laut Überlieferung waren das keine gewöhnlichen Leute, sondern Namen mit großem Gewicht. Prominente, einflussreiche, gesellschaftlich bestens vernetzte Persönlichkeiten des gesamten Vereinigten Königreichs.
Es gibt eine Beschreibung dieses Moments, die mir wirklich im Kopf geblieben ist. Dass es dem Beamten in diesem Sprechzimmer plötzlich vorkam, als würde die Sonne verschwinden, als würde der Raum mit einem Schlag in Schatten getaucht.
Eine Drohung, ohne dass ein einziges drohendes Wort fällt. Messiah musste diesen Namen gar nicht laut aussprechen oder erklären, was er damit meint. Die bloße Existenz dieser Liste war Botschaft genug. Also nach dem Motto, wenn du mich anfasst, ziehe ich Leute mit hinein, die du dir als Polizeibeamter in den 30er Jahren definitiv nicht zum Feind machen möchtest.
Und ab genau diesem Moment, Alex, verändert sich der Ton der Ermittlung spürbar.
Was auf dieser Liste tatsächlich stand, wer genau darauf zu finden war, wie stark das die weiteren Schritte beeinflusst hat, das alles lässt sich aus heutiger Sicht leider nicht mehr sauber rekonstruieren. Die Aktenlage dazu ist also dünn und vieles davon stützt sich auf mündliche Überlieferung innerhalb der Ermittlerkreise, nicht auf lückenlos dokumentierte Protokolle.
Fest steht nur, Messiah wurde nie angeklagt, nie offiziell als Verdächtiger benannt. Die Spur zu ihm verläuft sich, ohne dass wir genau sagen können, ob das an fehlenden Beweisen lag oder daran, dass plötzlich mächtige Leute ein Interesse daran hatten, dass diese Ermittlung nicht weiterläuft.
Und das ist genau der Punkt, an dem dieser Fall von reiner Kriminalgeschichte zu etwas kippt, das fast schon nach Verschwörung riecht, ohne dass wir das beweisen können. Aber die Frage steht im Raum. Und jetzt lasst uns einen kurzen Break machen. Wir wollen euch nämlich unseren Podcast-Partner Brain Effect vorstellen. Sozusagen unser Partner in Crime und immer mit dabei, wenn wir auf Reisen sind.
Ein English Breakfast am Morgen, am Nachmittag Cream Tea und abends noch einen Pint im Pub klingt nach einem perfekten Tag in England. Nur der Bauch sieht das manchmal anders. Gerade auf Reisen können ungewohnte Gerichte und andere Essenszeiten die Verdauung aus dem Takt bringen. Das kennt ihr vielleicht. Dann fühlt man sich einfach nicht richtig wohl. Träger und weniger leicht als an anderen Tagen.
Und deshalb haben wir Daily Gut von Brain Effect immer auf unseren Reisen dabei. Gut schreibt sich wie gut, also G-U-T. Die spezielle Kombination aus 12 aufeinander abgestimmten Bakterienstämmen umfasst 16 Milliarden lebende Bakterienkulturen, bis zu 7 Gramm Ballaststoffe pro Portion und wichtige B-Vitamine.
Die Bakterienstämme wurden in Frankreich entwickelt, hergestellt und geprüft wird in Deutschland. Und die Anwendung passt wirklich in jede Morgenroutine. Einfach täglich einen Löffel in Wasser, Smoothie, Joghurt oder Müsli geben. Fertig. Total easy.
Daily Gut gibt's in verschiedenen Geschmacksrichtungen und auch neutral. Brain Effect wird bereits von mehr als 100.000 Menschen täglich genutzt und ist außerdem bei DM, bei Rossmann, Budni und Müller erhältlich.
Auf brain-effect.com bekommst du mit dem Code BRIT, also B-R-I-T, immer den höchsten verfügbaren Rabatt, mindestens aber 20%. Und du kannst Daily Gut mit der 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie risikofrei testen.
Alle Informationen und den direkten Link zu Daily Gut von Brain Effect findest du auch noch einmal in unseren Shownotes. Und jetzt, Leute, geht's weiter hier im BritPod.
Es gab übrigens noch eine zweite, deutlich unspektakulärere Spur, die Donaldsons Team parallel verfolgt hat. An dem Koffer selbst, dem ersten vom Bahnhof Brighton, fand sich ein Etikett, das darauf hindeutete, dass er ursprünglich in London gekauft worden war.
Eine handfeste, verfolgbare Spur, könnte man meinen. Ein bestimmtes Geschäft, ein bestimmter Zeitraum, vielleicht sogar ein Verkäufer, der sich an den Käufer des Koffers erinnert.
Aber auch das führt am Ende zu nichts. Weitere Nachforschungen zu diesem Etikett ergeben keine verwertbaren neuen Hinweise. Der Koffer verliert sich einfach in der schieren Masse an Gepäckstücken, die in London jede Woche verkauft wurden.
Dann eine weitere schreckliche Überraschung. Brighton, 15. Juli 1934. Ein Monat ist vergangen, seit der ominöse erste Leichenkoffer entdeckt wurde. Die Ermittler suchen noch immer in der ganzen Stadt, klopfen auch an jede Tür in der Camp Street, einer unauffälligen Wohnstraße nicht weit vom Bahnhof entfernt.
Etwas macht sie skeptisch. Ein verschlossener Raum, ein seltsamer Geruch. Die Beamten verschaffen sich Zutritt und finden erneut einen Koffer.
Doch diesmal, anders als beim ersten Fund, ist die Leiche noch weitgehend intakt. Kein Torso ohne Kopf, kein Rätsel ohne Gesicht. Diesmal lässt sich die Tote tatsächlich identifizieren. Violet Kay, 42 Jahre alt, eigentlich Violet Saunders mit bürgerlichem Namen.
Und hier, Alex, beginnt eine völlig andere Geschichte. Genauso dunkel, aber diesmal mit Gesichtern, mit Namen, mit einer Beziehung, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.
Violet Kay war einst Tänzerin gewesen, tourte mit Revue-Shows durchs Land. In späteren Jahren arbeitete sie in London sogar als Prostituierte. Und dort, in London, lernte sie einen Mann kennen, der 16 Jahre jünger war als sie.
Tony Mancini, 26 Jahre alt, Kellner, gelegentlich Türsteher und ein kleiner Ganove mit Vorstrafen wegen Diebstahls. Sein bürgerlicher Name, und das ist eines dieser Details, die diesen Fall so besonders schräg machen, war gar nicht Tony Mancini, sondern Cecil Lewis England. Tony Mancini war praktisch ein selbst erfundener Künstlername.
Im September 1933, da müssen wir jetzt kurz zurückgehen, zogen die beiden gemeinsam nach Brighton. Mancini findet Arbeit im Skylark Café direkt an der Strandpromenade zwischen den beiden Piers. Violet lebt von seinem Lohn und offenbar auch weiterhin von gelegentlicher Prostitution.
Ihre Beziehung, so beschreiben es später mehrere Zeugen, war von Anfang an explosiv. Sie trank stark, war zunehmend eifersüchtig auf ihren deutlich jüngeren Partner und Streit war praktisch Alltag zwischen den beiden.
Am 10. Mai 1934 eskaliert einer dieser Streits endgültig. Eine betrunkene Violet wirft Mancini vor, sich an eine junge Kellnerin im Skylark Café herangemacht zu haben.
Nach diesem Abend sieht sie niemand mehr lebend.
Und jetzt kommt der Teil dieser Geschichte, der mir persönlich am meisten unter die Haut geht, Klaus. Denn was Mancini in den folgenden Wochen tut, das ist auf eine Art kaltblütig, die schwer zu begreifen ist.
Er erzählt allen die Fragen, Nachbarn, Kollegen, Violets Familie, sie sei einfach abgehauen. Nach Paris, um dort als Tänzerin zu arbeiten. Er geht sogar so weit, ein gefälschtes Telegramm im Namen von Violet an ihre Schwägerin zu schicken, unterschrieben mit Y, um die Geschichte glaubwürdiger zu machen.
Aber die ganze Zeit über liegt Violet Kays Leiche in seinem Koffer. Zuerst noch in der alten Wohnung am Park Crescent, dann, als Mancini umzieht, und jetzt kommt der Teil, den man kaum glauben mag,
transportiert er den Koffer mit dem Leichnam seiner Partnerin höchstpersönlich per Handkarren quer durch Brighton. Von der alten Wohnung zur neuen Unterkunft in der Camp Street.
Und dort in seinem neuen Zimmer macht er etwas, das diesen Fall in die Kriminalgeschichte eingehen lässt. Er benutzt den Koffer. Man halte sich jetzt mal fest, mit dem verwesenden Leichnam seiner Partnerin darin als Kaffeetisch.
Wochenlang, 2 Monate lang, sagen manche Quellen. Besucher kommen in sein Zimmer, setzen sich und beklagen sich über einen unangenehmen Geruch. Mancini reagiert mit Desinfektionsmittel und mit Humor. Er lacht die Beschwerden einfach weg.
Stell dir das nochmal vor, man sitzt in diesem Zimmer als Gast, die Füße vielleicht direkt neben diesem Koffer und erhält sich mit Mancini über irgendwelche Belanglosigkeiten, während direkt unter der Tischplatte, auf der vielleicht gerade eine Teetasse steht, die tote Frau liegt, mit der er zusammengelebt hat.
Das ist für mich der Moment in der ganzen Geschichte, an dem sich wirklich der Magen umdreht. Nicht die Gewalt selbst, sondern diese eiskalte, wochenlange Normalität danach.
Irgendwann meldet jemand vermutlich die besorgte Schwägerin, Violet Kay offiziell als vermisst. Die Polizei beginnt also Fragen zu stellen und Mancini merkt, der Boden wird heiß für ihn.
Statt zu bleiben und Rede und Antwort zu stehen, packt er zusammen und flieht Hals über Kopf nach London.
Was natürlich aus ermittlungstaktischer Sicht praktisch ein Geständnis ist. Ein unschuldiger Mann flieht nicht.
Genau in diesem Moment, während die Suche nach Mancini läuft, durchsuchen Beamte sein zurückgelassenes Zimmer in der Camp Street und finden den verschlossenen Koffer. Das ist der 15. Juli, der Moment, mit dem wir diesen zweiten Handlungsstrang begonnen hatten.
Mancini selbst wird kurz darauf im Süden Londons aufgegriffen und festgenommen.
Und ab hier wird aus einer Kriminalgeschichte ein Gerichtsdrama, das ganz Großbritannien in Atem hält. Aber nochmal, das alles betrifft nur Mancinis Mord an seiner Freundin. Es gibt keinen Beweis, dass er auch etwas mit dem Tod der erstens zerstückelten Leiche zu tun hat. Sie hat nur über Umwege zu Mancinis eigenem Mord geführt.
Was für ein Zynismus des Schicksals. Dezember 1934, der Prozess gegen Tony Mancini beginnt. Und er dauert nur 5 Tage.
Die Beweislage gegen ihn wirkt zu diesem Zeitpunkt erdrückend. Zeugen aus dem Skylark Café sagen aus, er habe vor der Tat gegenüber Freunden geprahlt, er habe Violet eine ordentliche Tracht Prügel verpasst. Ein weiterer Zeuge behauptet, Mancini habe ihn gebeten, ihm ein falsches Alibi zu geben.
Dazu kommt blutbefleckte Kleidungsstücke, die als Beweismittel im Zimmer lagen. Die wurden nachweislich erst nach Violets Tod gekauft. Was für die Anklage bedeutet, Mancini hat aktiv versucht, die Spuren zu inszenieren oder zumindest zu vertuschen.
Die Beweisführung wird unter anderem gestützt auf die forensischen Befunde von Sir Bernard Spilsbury, demselben Star-Pathologen aus dem ersten Kofferfall.
Alles spricht also gegen Mancini. Und dann betritt Norman Burkitt den Gerichtssaal.
Burkitt war zu dieser Zeit einer der brillantesten Strafverteidiger Großbritanniens. Ein Mann, der Jahre später sogar als britischer Ersatzrichter bei den Nürnberger Prozessen fungieren sollte. Und er zerlegt die Anklage Stück für Stück.
Seine Strategie ist raffiniert. Erstens, er lenkt den Fokus konsequent auf Violet Kays Lebensweise. Also ihre Arbeit als Prostituierte, ihren starken Alkoholkonsum, ihre Abhängigkeit von Morphium. Er suggeriert sogar, sie hätte genauso gut von einem ihrer Freier getötet werden oder schlicht eine Treppe hinuntergestürzt sein können.
Zweitens, Mancinis eigene Version der Geschichte. Er habe die tote Violet einfach in der Wohnung vorgefunden. Aus Panik, weil er wusste, dass ihn wegen seines Vorstrafenregisters sofort jeder verdächtigen würde, habe er den Leichnam versteckt, statt zur Polizei zu gehen.
Ich habe sie geliebt, soll Mancini im Zeugenstand gerufen haben. Und drittens, der entscheidende Moment des gesamten Prozesses.
Burkitts Kreuzverhör von Sir Bernard Spilsbury selbst.
Tja, und hier, Klaus, kippt der gesamte Prozess.
Spilsbury war zu diesem Zeitpunkt eine lebende Legende der britischen Gerichtsmedizin. Ein Mann, dessen Wort in Gerichtssälen fast wie ein Naturgesetz behandelt wurde. Aber er war auch 1934, kurz vor seinem Ruhestand, nicht mehr auf der Höhe seiner Kunst.
Burkitt nimmt sich Spilsburys Aussagen zur Todesursache, zur Schlagwunde, zu den Blutspuren vor und zerpflückt sie Punkt für Punkt vor den Augen der gesamten Jury und der Zuschauer. Widersprüche, Unsicherheiten, Lücken in der Beweisführung, die bei einem Mann seines Rufs eigentlich niemand erwartet hätte.
Es ist dieser einzige Moment im Gerichtssaal, an dem sich das Blatt endgültig wendet. Aus einer scheinbar erdrückenden Beweislage wird plötzlich ein Fall voller vernünftiger Zweifel.
Die Jury zieht sich zurück. 2 Stunden und 18 Minuten lang Beratung.
Und dann, am 14. Dezember 1934, das Urteil. Nicht schuldig.
Unglaublich. Ein Mann, der eine Leiche 2 Monate lang als Kaffeetisch benutzt hat, der geflohen ist, dem ein falsches Alibi und ein Geständnis unter Freunden vorgeworfen würde, geht als freier Mann aus diesem Gerichtssaal.
Das Urteil schlägt landesweit ein wie eine Bombe. Die Presse ist gespalten zwischen Bewunderung für Burkitts Kunstfertigkeit im Gerichtssaal und blankem Entsetzen darüber, dass ein Mann mit dieser Vorgeschichte einfach freikommt.
Und hier, Klaus, könnte die Geschichte enden. Ungeklärt, unbefriedigend, wie so viele Kriminalfälle aus dieser Zeit, aber sie endet eben nicht hier.
Tony Mancini lebt sein Leben weiter, über 4 Jahrzehnte lang. Er verschwindet praktisch aus der öffentlichen Wahrnehmung, arbeitet unter anderem als Eisverkäufer, baut sich ein völlig normales, unauffälliges Leben auf.
Aber dann kommt das Jahr 1976. Mancini ist mittlerweile 68 Jahre alt und er tut etwas, mit dem niemand mehr gerechnet hätte. Er verkauft seine Geschichte an die Zeitung News of the World.
Und gesteht öffentlich, schwarz auf weiß, gedruckt für ganz Großbritannien, er hat Violet Kay tatsächlich getötet.
Unglaublich. Seine Version 40 Jahre nach dem Freispruch lautet, an jenem Abend im Mai 1934 sei es zu einem heftigen Streit gekommen. Violet habe ihn mit einem Hammer angegriffen, er habe ihr den Hammer entrissen und ihn in ihre Richtung geworfen. Der Hammer hätte sie seitlich am Kopf getroffen und tötete sie auf der Stelle.
Kein Unfall, kein Sturz, keine Treppe, kein fremder Freier, wie Birkett es der Jury 40 Jahre zuvor so überzeugend suggeriert hatte. Ein direkter tödlicher Schlag von Mancinis eigener Hand.
Und das Bizarre daran, weil das britische Recht damals wie heute den Grundsatz des Double Jeopardy kennt, also niemand darf zweimal für dieselbe Tat vor Gericht gestellt werden, kann die Staatsanwaltschaft nichts mehr tun. Eine erneute Anklage ist also ausgeschlossen.
Tony Mancini stirbt 1987 als freier Mann, ohne jemals eine einzige Stunde für den Mord an Violet Kay verbüßt zu haben, trotz eines öffentlichen unterschriebenen Geständnisses.
Und die Frau ohne Namen, was wurde eigentlich aus diesem Fall?
Nichts. The Girl with the Pretty Feet, die Frau aus dem allerersten Koffer, die am Bahnhof Brighton gefunden wurde, hat bis heute im Jahr 2026 keinen Namen.
Eine junge Frau, schwanger, ermordet, zerteilt und quer durchs Land verschickt und niemand, der laut genug nach ihr gefragt hat, um ihr wenigstens im Nachhinein ihren Namen zurückzugeben.
Zwei Fälle, zufällig im selben Sommer, in derselben Stadt, mit derselben makabren Methode. Der eine endet mit einem Geständnis, 40 Jahre zu spät, der andere endet mit gar nichts.
Nur mit einer Frage, die seit über 90 Jahren unbeantwortet im Raum steht. Wer war sie?
Tja, die Antwort darauf wird wohl für ewig ein Geheimnis bleiben.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.